Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir bleiben ein bisschen auf der politischen Linie und fragen uns heute, wie ist das eigentlich mit diesem öffentlichen Christentum, das wir ja grundsätzlich gut finden und wollen. Wir wollen ja, dass der christliche Glaube etwas ist, das auch in die Öffentlichkeit ausstrahlt, dass sich auch der Öffentlichkeit stellt, dass da Red und Antwort stehen muss und eigene Ideen einbringt. Aber wie ist das mit so einem öffentlichen Christentum? Wo wird es vielleicht ziemlich schnell auch missbraucht oder verzweckt für eine ganz eigene Agenda? Und was wäre die Aufgabe von Christinnen und Christen oder auch von Kirchen und kirchlichen und christlichen Gemeinschaften, sich dagegen zu wehren? Manu?
Ja.
Schön, dass wir heute darüber sprechen können. Wir sind aber leider mal wieder nicht am Solgenau-Weg in unserem gemütlichen Podcast-Studio, sondern ich sehe dich im Homeoffice.
Ja, genau. Ich habe die Gelegenheit ergriffen, den einzigen Tag der Woche, an dem ich keine Präsenzsitzungen und Meetings habe, für das Homeoffice zu nutzen. Genau. Nach einem kurzen Wochenende.
Du hattest ein kurzes Wochenende. Erzählst du dazu noch was oder soll ich jetzt nachfragen?
Nee, das kommt noch.
Komm, dann gebe ich dir gleich den Einstieg. Und zwar mit dem Stoßgebet, nehme ich an, oder? Wenn du wenig Wochenende hattest.
Stoßgebet. Ja, mein Stoßgebet bezieht sich auf eine Nachtschicht, die ich geschoben habe zwischen Freitag und Samstag, weil ich zugesagt habe, ein Referat zu halten vor vielen Verantwortlichen in der reformierten Kirche in der Schweiz. Kirchenratspräsidentinnen sind zusammengekommen und ich durfte über das Thema christliche Rechte oder christlicher Rechtspopulismus sprechen. Ein Thema, das mich jetzt auch monatelang schon beschäftigt, wo ich auch zu geforscht habe. Und ich habe da sehr fröhlich zugesagt und hatte auch wirklich mich gefreut, darüber zu sprechen in dieser prominenten Runde. Und wie es manchmal so ist, bin ich dann mit den Vorbereitungen einfach nicht recht vorangekommen. Einerseits wurde die Vorbereitungszeit, die ich mir dafür im Kalender eingeschrieben habe, fast schon strategisch torpediert mit irgendwelchen Zwischendingen, die erledigt werden mussten und anrufen und weiß ich was, so dass ich am Schluss nur am Freitag Zeit fand, das alles zu finalisieren. Und da bin ich dann auch nicht so recht vorangekommen. Und abends war ich eigentlich an einem Konzert mit Freunden und wollte, die kennst du vielleicht auch noch, die Band, die ist in Basel entstanden und recht groß geworden vor einigen Jahren, Bianca Stories.
Ja, da, klar.
Die haben eben jetzt jahrelang nicht mehr gespielt und kein Album mehr veröffentlicht und so und haben jetzt ihr Abschlusskonzert, haben sich nochmal zusammengefunden, um ihr Abschlusskonzert Konzert zu geben. Und da war ich dann in der Kuppel in Basel und musste ehrlich gesagt nach den ersten paar Songs musste ich einfach raus und nach Hause, weil ich war so unter Druck, dieses Referat fertigzustellen, dass ich einfach nicht in die Konzertstimmung gekommen bin. Ja, es war ein bisschen schade und dann habe ich tatsächlich praktisch die ganze Nacht, also ich habe irgendwie 3,5 Stunden geschlafen und sonst habe ich das Referat vorbereitet. Und vor allem die Präsentation, mit der ich ja, du kennst mich und meine ästhetischen Ansprüche, die Präsentation hat mich dann nochmal Stunden gekostet, um das Ganze auch einigermaßen passabel aussehen zu lassen. Genau, es ist alles gut gekommen, sehr, sehr spannend. Es hat Spaß gemacht, auch der Vortrag. Und ich habe mir einmal mehr bewiesen, dass ich auch mit fast 50 noch zu solchen Übungen fähig bin. Aber sie sind trotz allem nicht wiederholungswürdig. Also ich würde das nächstes Mal längerfristig planen.
Ja, aber Manu, wenn du das jetzt analysierst, liegt das Problem eher darin, dass du, ich sag mal, bei der Zeitplanung nicht wahnsinnig gut bist oder dass du so kurz vor Abgabe so einen Druck spürst, weil du denkst, ich muss das jetzt mega perfekt machen und das muss richtig, richtig gut sein, so dass du einfach nicht loslassen kannst, bis die Deadline da ist.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Also ich habe zwar die Zeitplanung schon eigentlich besser im Griff als auch schon und habe mir das schon, also ich habe Zeit abgestrichen dafür und eingeplant und es war einfach relativ kurzfristig und dann kam das Motiv dazu, das du genannt hast, dass ich dachte, ja, ich will das jetzt, das soll jetzt auch gut werden und so. Und dann liest man nochmal was und schaut sich das noch an und das und merkt, wie komplex das Ganze ist. Und dann habe ich größte Mühe gehabt, das irgendwie zu verdichten. Also es war ein Wettlauf mit der Zeit, aber ja, hat sich gelohnt.
Man bleibt ein Leben lang Student, gell?
Ja, genau.
Jetzt fühle ich mich aber dann richtig schlecht mit meinem Halleluja. Aber ja, ist jetzt halt so. Ja, Manu, ich weiß nicht, kennst du noch diese erste wunderbare Zeit von Instagram, wo alle diese Filter über die Fotos gelegt haben. Weißt du, wo alles so ein bisschen ausgeschaut hat wie warmes Sommerlicht?
Ja, klar.
Ja, ein bisschen so geht's mir im Moment. Also ich habe nicht, weißt du, so dieses eine Highlight, sondern es scheint mir so, als ob meine ganze Welt unter so einem wunderbaren Instagram-Filter wäre. Es ist wieder warm, man geht im T-Shirt raus. Ich war gestern wirklich den ganzen Tag im T-Shirt draußen. Es ist ja so ein anderes Licht, man ist irgendwie ausgeschlafener, wacher am Morgen. Es geht mir richtig gut und ich habe echt Lust, rauszugehen, draußen zu sein. Sei das jetzt, um mit dem Hund zu spazieren, um laufen zu gehen. Sogar einkaufen macht mir Spaß. Es ist wirklich so, als ob uns jedes Jahr der Frühling wieder in einen kleinen Endorphin-Drogenrausch stürzen würde. Und man denkt so, wie haben wir das nur geschafft in diesem nasskalten Winter, wo alles so bibbernd und unfreundlich ist. Und jetzt sitzt man wieder draußen. Wir hatten Freitag wieder Stammtisch und wir sind draußen gesessen in der Sonne. Und zwar einfach wunderbar, das ganze Wochenende jetzt auch. Und bitte, das soll einfach so bleiben. Und bis dahin bin ich ganz dankbar und sage einfach Halleluja.
Ja, sehr schön. Also da kann ich aber gut mitgehen. Ich hatte ja gestern auch noch einen Sonntag Zeit, mich zu erholen und habe den Garten zum ersten Mal, unseren Garten wieder richtig genießen können. Habe mich rausgelegt auf die Liege und etwas gelesen und so. Und mir geht das ganz gleich, vor allem, weil ich ja im Unterschied zu dir dem Winter noch, ich würde sagen, noch weniger abgewinnen kann als du und auch keinen Wintersport mehr mache und eigentlich alles, was kalt ist, nach Weihnachten zutiefst verachte und mich dann immer freue, wenn es wieder wärmer wird. Also für mich ist jetzt wirklich die Zeit, das Leben wieder zu genießen. Man sieht die Nachbarn wieder, man nimmt die Menschen wieder wahr, weil sich nicht alle verkriechen und so. Also genau. Geht mir auch so. Und das ist ja eigentlich vielleicht auch eine gute Ausgangslage, um ein auch spannungsvolles und krisenbehaftetes Thema zu diskutieren. Da legen wir jetzt so ein bisschen diesen Insta-Florida-Filter drüber. Dann tut's vielleicht nicht ganz so weh.
Ich weiß nicht, ob der Florida-Filter im Moment der richtige Filter wäre, weil meines Wissens ist, ja, Florida, ja, auch der Ort, wo Mar-a-Lago liegt. Deswegen könnte das auch übel sein.
Nicht mal mehr das geht richtig.
Aber du hast die elegante Überleitung geschafft zum Thema der Woche, gell? Wo wir jetzt eben über Politik und über den Missbrauch des Christentums und des christlichen Glaubens in der Politik sprechen werden.
Thema der Woche.
Ja, wir haben das Thema gesetzt, heilige Macht, wenn der Glaube politisch missbraucht wird, und haben uns ja die letzten Monate schon öfter in diesem Themenfeld auch bewegt, Kirche, Politik, Moral, auch Rechtspopulismus und wollen das noch einmal aufgreifen und auch vertiefen. Und ich bin ja jetzt wirklich sehr warm gelaufen mit diesem Thema, weil ich eben auch dieses Referat darüber gehalten habe, christlicher Rechtspopulismus. Das ist das, was mich besonders umtreibt. Du hast dann, wirst noch mal eine andere Perspektive einbringen oder Schneise legen. Ich gehe auf das Thema Missbrauch des Glaubens im Moment halt vor allem auf den Blick nach Amerika, in die USA und merke, wie mir das auch nahe geht. Also wie diese Instrumentalisierung von Glaubenssprache, diese Inanspruchnahme von Glaubensmetaphern, diese Rede von Apokalypse, von Armageddon, dieses sich bewegen in einem eigentlich religiösen und christlich aufgeladenen Kosmos, aber im Namen einer Sache, die ich so himmelschreiend falsch finde und verurteilenswürdig und menschenverachtend, das geht mir sehr nahe. Und ich habe mich ja auch damit beschäftigt, inwiefern diese Haltungen auch bei uns in Europa, im deutschsprachigen Raum, Widerhall finden. Und wo das der Fall ist, da erzürnt es mich dann umso mehr, dass ich denke, ja, aber wenigstens wir hierzulande sollten es doch besser wissen.
Ja, und wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen so das Thema angeschnitten, wann sich Kirche politisch äußern soll, wann sie da auch mal eine klare Position formulieren muss. Und mein Thema kommt eher daher, ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich mal versucht habe, so ein bisschen zu, ja, eine Auslegeordnung zu machen, wie ich das sehe, warum Kirche politisch sprechen soll, wann sie in der Demokratie als Kirche eine Verantwortung zu tragen hat. Ich glaube, dass die Themen aber eigentlich ziemlich komplementär sind, weil sie sich ja darin berühren, dass wir eigentlich finden, dass es schon gut ist, wenn das Christentum etwas Öffentliches ist. Also, dass wir jetzt beide nicht sagen würden, ja, also Glaube ist einfach eine Privatsache und gehört irgendwie in die Wohnstuben der Individuen, sondern wir glauben ja schon beide daran, dass das Christentum etwas ist, was durchaus in der Öffentlichkeit stattfinden soll, was da auch stattfinden darf. Dass es auch für das Christentum selbst, für den Glauben selbst ein wichtiges Korrektiv ist, zu spüren, wie denn solche Glaubensüberzeugungen ankommen, dass es auch ein Gewinn sein kann, solche Glaubensüberzeugungen in der Öffentlichkeit vertreten zu müssen, da auch Red und Antwort zu stehen. Von dem her glaube ich, dass ich das in einer gewissen Weise schon ergänzt. Aber lass uns doch mal einsteigen. Du hast einen Aufsatz geschrieben, der irgendwie so gegen Jahresende fertig geworden ist, wo es um, ich sage jetzt mal so, die christlich-konservativ-politische Rechte in den USA geht. Du hast jetzt ein Referat erarbeitet, wo es um die christliche Rechte in der Schweiz geht. Kannst du mal so kurz vielleicht einen Überblick geben, was ist so die Ausgangslage?
Ja, ich versuche das mal in ganz groben Strichen. Also klar ist, in den USA haben wir eine Zuspitzung der Verhältnisse und auch ein breiten Phänomen eines rechtspopulistischen, zu teilen sogar wirklich christofaschistischen Christentums und christlicher Bewegungen.
Warte mal kurz, was heißt christofaschistisch? Weil das, also ich kenne beide Einzelwörter, ja, aber ich habe diese Kombination so noch nie gehört.
Ja, Dorothee Sölle hat den Begriff geprägt in ihrer damaligen Zeit und ich finde, je länger, je mehr, dass das passt auf Phänomene, die wir in den USA jetzt zum Beispiel um Pete Hegseth beobachten können, wo explizit im Namen des Christentums eigentlich faschistische oder faschistoide Gedanken und Programme portiert werden. Man hätte das auch bei Charlie Kirk schon feststellen können, teilweise zumindest. Und natürlich in dem ganzen christlichen Nationalismus, dass eigentlich, ich sage jetzt mal, Träume von einem von einer autoritären, christlich geprägten Herrschaft gehegt werden und verfolgt werden. Und diese Kombination, es ist eine ganz gruselige Kombination, christofaschistisch, aber eben eigentlich Faschismus oder auch autoritäre, antidemokratische Programme im Namen des Christentums. Das sieht man in den USA sehr deutlich und auch dort, wo es jetzt noch nicht so absolut christlich, nationalistisch und antidemokratisch zu und her geht, muss man sagen, da wird ein rechtspopulistisches Christentum befördert und wirkt maßgeblich auf den Umbau der amerikanischen Demokratie ein, dass es wirklich nicht ein Thema ist, wo man sagen kann, das ist so ein Nischenthema, da sollen sich ein paar Religionssoziologen mit beschäftigen, sondern das im Moment verändert das die Vorzeichen auch der Weltpolitik und das muss man ernst nehmen. Und jetzt ist es so, gerade in der evangelikalen und pfingstlich-charismatischen Szene, das ist ja ein weltweites Phänomen mit einem sehr produktiven Zentrum auch in den USA. Und das wird aber in Europa natürlich auch wahrgenommen. Der Evangelikalismus war eigentlich immer schon eine sehr globale oder sogar globalistische Geschichte. Man hat mit den Missionsbewegungen und so hat man immer andere Länder, andere Kontinente auf den Blick gehabt und da gibt es rege Austauschbeziehungen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass natürlich Phänomene aus den USA in Deutschland und der Schweiz in Europa auch zu beobachten sind oder dass Leute, die in den USA einflussreich in der evangelikalen Szene mitmischen, bei uns an Konferenzen sprechen, bei uns ihre Bücher auf Deutsch herausgeben und so weiter. Also da gibt es viele Querverbindungen und ich habe versucht, dem ein bisschen nachzugehen und mindestens die Frage zu stellen, ob hier so ein neues christlich-rechtspolitisches Ökosystem am Entstehen ist im deutschsprachigen europäischen Raum. Das ist ja auch, das hat enormes Medienecho hervorgerufen. Ist ja verrückt, die letzten 6 Monate oder so gibt es kaum einen deutschsprachigen Fernsehsender, öffentlich-rechtlich und privat, der nicht irgendeine Doku über rechte Influencer, über rechtspopulistische katholische Gruppierungen, über Johannes Hartl und die hippen Missionare, über den Hass im Namen des Herrn, weiß ich was, also radikale Christen in Deutschland, da gibt's von ARD und ZDF und ProSieben und SRF auch unzählige Dokumentationen, die zeigen, hier ist etwas im Gange und hier muss man vielleicht auch seine Sensoren sensibel einstellen auf neue politisch aufgeladene Formen der christlichen Präsenz in der Öffentlichkeit.
Ja, jetzt hast du gesagt, dass das ein internationales Phänomen ist, oder? Dass der Evangelikalismus schon immer grenzüberschreitend war, sich auch verbunden hat als Strömung mit Dingen, die in England passiert sind, die in den USA erfolgreich waren. Und vielleicht muss man aber zugleich auch einräumen, oder? Dass das jetzt nicht irgendwie, ja, charakteristisch ist für die ganze evangelikale Szene in der Schweiz oder in Deutschland, oder was da passiert.
Absolut, und es ist gut, dass du darauf abhebst noch, weil ich habe eigentlich versucht, in dem Referat auch ein Stück weit zu deeskalieren und zu sagen, es gibt jetzt doch nochmal fundamentale Unterschiede zwischen der Gemengelage in den USA, wo wirklich Leute frei drehen und wo natürlich auch die evangelikal-pfingstlich-charismatische Christenheit einen so signifikanten Teil der Bevölkerung ausmacht, dass da rechtspopulistische Tendenzen dann wirklich nochmal politisch ganz anders einflussreich werden. Und in Deutschland, auch in der Schweiz, würde ich sagen, da gibt es gewisse Einflüsse, da gibt es Überschneidungen von Motiven, von Anliegen. Es gibt vielleicht auch strategische Allianzen von Christen, von eher konservativ rechten Christen mit politischen Vorstößen und so. Aber wir sind hier in der Schweiz wirklich weit von einem irgendwie signifikanten christlichen Nationalismus entfernt. In Deutschland auch. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt die entscheidende Gefahr ist, die uns droht. Ich würde immer noch, vielleicht ist es naiv, aber ich würde immer noch sagen, in Deutschland hat man die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs so verinnerlicht und die Geschichte verinnerlicht, dass das doch noch ganz substanzielle Reserven, Vorbehalte gegen einen neuen religiösen Nationalismus herrschen. Und in der Schweiz würde ich sagen, mit der Neutralität und basisdemokratischen Verfasstheit ist das jetzt auch nicht die große Versuchung. Aber es gibt, man kann natürlich sagen, die ganzen InfluencerInnen, die in Deutschland auch vor allem groß geworden sind, die haben natürlich in der Schweiz auch ein Publikum und teilweise äußern die sich, das sind jetzt in der Regel nicht rechtspopulistische Hetzer, die sich das zum Hauptthema gemacht haben, aber die Einstellungen zu Ehe und Familie und Gesellschaft und Migrationspolitik, die jetzt bei Jana und Jasmin uns entgegenkommen, noch viel krasser natürlich bei Leonard Jäger, bei diesem Ketzer der Neuzeit, der ja wirklich aus der rechtspopulistischen Ecke kommt und dann getauft jetzt das Ganze in christlich macht. Also diese Influencer, die haben bei uns auch ein Publikum in der Schweiz.
Ja, ich musste nur gerade an einen Blogbeitrag denken, den ich bei Andy Bachmann-Roth auf Facebook gefunden habe. Er hat den verlinkt und der Autor, also ich kenne den nicht, dieses Blogbeitrags, aber ich hätte jetzt eher gedacht, so von der Art, wie er argumentiert und Kirche beschreibt, dass das eher ein freikirchlicher, vielleicht auch evangelikaler Zusammenhang ist, aber ich will da jetzt auch wirklich niemandem zu nahe treten. Der Autor ist Matt Studer.
Ah ja,
und
den kenne ich, ja.
Er hat einen Blogbeitrag geschrieben unter dem Titel «Christlicher Nationalismus als Option?». Und er sagt, er versteht einiges über Kirche und Gesellschaft und so wirklich anders, als ich das jetzt aus einer landeskirchlichen Perspektive tun würde. Aber ich kann ihm dann eigentlich sehr gut zustimmen in seiner Analyse über diesen christlichen Nationalismus, den er beschreibt, wenn er eigentlich sagt, ja, das können wir jetzt als Christinnen und Christen gerade nicht teilen, weil das ja eigentlich nichts anderes ist als die Einteilung der Gesellschaft in verschiedene Klassen. Also die wirklich dazugehören, qua Nationalität. Und die nicht wirklich dazugehören, um die es nicht wirklich geht. Und diesen Erwählungsgedanken dann auf eine Nation zu beziehen, das wehrt er ab, wenn ich seinen Artikel richtig verstehe. Und gleichzeitig verteidigt er aber ein öffentlich wirksames, politisch urteilsfähiges Christentum. Aber sagt eben, ja, dürft euch da nicht einfach mit dem Staat gemein machen. Also das wäre ja schon eine ziemlich starke Distanz dazu. Was mir dann aber schon aufgefallen ist, und das nimmt mich Wunder, wie du das einschätzt. Ich meine, es ist ja bei uns, also mindestens kommt es mir manchmal so vor, dass wir auch relativ rasch hysterisch werden, wenn es darum geht, etwas als rechts oder als ultrarechts oder als rechtsradikal zu verunglimpfen, gerade wenn es um Christentum, um Freikirchen geht. Also mache jetzt mal ein Beispiel. Ich selbst bin aus meinen Überzeugungen, wie ich den liberalen Rechtsstaat verstehe, kein Abtreibungsgegner. Und trotzdem finde ich, dass es durchaus eine theologische Position sein kann, zu sagen, ja, ich glaube, wir gehen da verantwortungslos damit um, das ist zu einem Automatismus geworden etc. Ich finde das schwierig, wie das mit Abtreibungen läuft. Ohne dass ich jetzt sagen würde, aha, die sind also gegen Frauenrechte, die sind antifeministisch, die sind ultrarechts. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein, Manu?
Ja, das ist jetzt ein gutes Beispiel, Stefan. Mal schauen, wo uns das hinführt. Aber die ganze Abtreibungsfrage, das ist ja eine der wenigen Fragen, in denen ich die evangelikale Szene schon zu meiner Jugendzeit eigentlich als politisch dezidiert erlebt habe. Sonst muss ich sagen, bin ich in einer tief evangelikalen und dann später auch in einer hypercharismatischen christlichen Bubble groß geworden und habe die aber bei aller Leidenschaft und bei aller Radikalität des Glaubens und der Überzeugungen als weitgehend apolitisch erlebt. Aber bei so Themen wie, es gibt noch zwei, drei andere, Homosexualität und Queer-Geschichten sind dann dazugekommen und natürlich Israel, Zionismus und so, aber vor allem bei Abtreibung ging das dann irgendwann los, dass man an der Stelle wirklich sich politisch auch positioniert hat. Und ich finde das insofern ein spannendes Thema, weil ich natürlich sagen würde, in einem gewissen Sinne bin ich natürlich Abtreibungsgegner. Also ich würde immer versuchen, eine Politik zu unterstützen, in der es zu möglichst wenigen Abtreibungen kommt. Oder der Begriff ist ja eigentlich schon polemisch an sich. Man sollte besser von Schwangerschaftsabbrüchen sprechen. Aber ich würde immer sagen, ich befürworte eine Politik, die Voraussetzungen schafft, dass möglichst wenige Frauen sich gedrängt fühlen, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Das würde ich unterschreiben.
Okay, aber wenn du das sagst, setzt du auch voraus, dass sie aber das Recht dazu haben, oder?
Ja, exakt. Und genau, klar. Und da wird dann in den USA werden sofort die beiden Schubladen aufgemacht, Pro-Choice oder Pro-Life. Aber natürlich bin ich Pro-Life, aber eben nicht against Choice. Und ich finde, an diesem Punkt gerade diese konservative Ethik und die evangelikale, auch politische Haltung unglaublich kurzsichtig und sogar an vielen Stellen wahnsinnig heuchlerisch, weil man zwar Abtreibung verurteilt und als Mord bezeichnet und so weiter, aber eigentlich eine Politik unterstützt, die genau dazu beiträgt, dass Frauen an den Punkt kommen, zu entscheiden, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Also, weil man eine Politik unterstützt, die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufmacht, weil man Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert und die Leute in irgendwelche Hinterhofabtreibungen führt, weil man keine Universal Healthcare in den USA unterstützt, weil die Leute sich eine Geburt und ein Kind fast nicht leisten können, weil die Politik entsprechend agiert, dass sie genau Menschen, die auch sozial benachteiligt sind, die das Austragen eines Kindes, die eine gesunde, medizinisch begleitete Schwangerschaft, eine Geburt und das Aufziehen von Kindern so schwierig macht, so teuer macht, dass eben dieser ökonomische Druck entsteht, indem sich Frauen dann tatsächlich nicht mehr vorstellen können, ein Kind aufzuziehen, ohne komplett in der Armut oder in der ökonomischen Krise zu landen. Das sind ja nachweislich die entscheidenden Faktoren, diese teilweise konservativ-rechtspopulistische Rhetorik von wegen, als würden Frauen mal soeben ihre Schwangerschaft beenden, weil es mit ihren Ferienplänen kollidiert oder so. Das ist doch Blödsinn.
Ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Ich würde nur ich finde das Beispiel deswegen gut, also nicht, weil wir zwei Männer jetzt unbedingt über Schwangerschaftsabbruch und das Recht darauf sprechen sollten, sondern weil sich daran vielleicht ein Diskurs gut zeigen lässt und auch differenzieren lässt. Oder? Ich glaube, Das eine ist mal, wir werden uns beide einig, dass das in einem liberalen Rechtsstaat letztendlich die Entscheidung der Frau sein muss. Dass sie darüber entscheiden kann, weil es eine Entscheidung ist, die ganz wesentlich ihre körperliche Integrität und Selbstbestimmung betrifft. Mhm. Und wir setzen auch beide voraus, dass das nicht leichtfertig passiert, oder eine solche Entscheidung. Das ist glaube ich, mal klar. Jetzt das, wo ich jetzt sagen würde, wo es kippt und wo ich es schwierig finde, also wo ich sagen würde, das ist dann rechtspopulistisch zum Beispiel, wäre, wo man nicht von einem Schwangerschaftsabbruch spricht, sondern von Mord.
Ja.
Also wo man sagt, das ist Mord. Weil Mord unterstellt ja ein niederes Motiv, ja, beinhaltet eine Tötungsabsicht, ist eine moralische Disqualifizierung einer solchen Entscheidung, die eine Frau in einer solchen Situation treffen muss. Das fände ich sehr schwierig. Und jetzt, nachdem ich das aber gesagt habe, würde ich sagen, es gibt aber auch berechtigte Kritik an Verfahren, die für uns völlig gewöhnlich geworden sind, die dann auch ganz schnell als antifeministisch, als rechtskonservativ gelten, über die ich finde, können wir durchaus sprechen. Also wenn du jetzt überlegst, diese Ersttrimester-Untersuchung, die es gibt, also die findet Anfang der Schwangerschaft statt, irgendwo zwischen 11. und 14. Schwangerschaftswoche. Und ist es eine freiwillige Untersuchung, die stattfindet. Die ist aber mittlerweile so ziemlich zum Standard geworden bei uns in der Schweiz. Und da wird eine Nackenfaltenmessung, ich glaube, es heißt im Fachwort Nackentransparenzmessung oder so, vorgenommen und ein Bluttest, um die Wahrscheinlichkeit für Trisomie 21, 13 und 18 zu bestimmen.
Ja.
Und das ist keine Diagnose, die da erstellt werden kann, aber dieses Risiko wird erhoben und danach folgt ein Bluttest und dann weiß man das genauer und vielleicht noch eine Fruchtwasseruntersuchung etc. Und mein Punkt dabei ist nur, dass wir, also an der Rechtsgrundlage, oder, will ich gar nicht rütteln. Ich finde, das ist völlig erlaubt. Aber ich glaube, dass wir über das medizinische Verfahren so etwas geschaffen haben wie eine Selbstverständlichkeit, dass doch niemand mehr ein Kind haben muss mit Trisomie 21.
Ja, ja, ja.
Das muss doch heute nicht mehr sein, quasi, oder? Und das finde ich tatsächlich dann eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, wo ich sagen würde, da kann ich auch kritisch sein und fragen, wollen wir das wirklich so? Ist das wirklich the new normal, was wir gemeint haben mit Freiheit, ohne dass ich jetzt bereit wäre, mich dafür in eine konservative oder rechte Ecke stellen zu lassen?
Ja, absolut. Also, aber da sind wir auch einer Meinung. Ich sehe zwei Probleme, wenn wir schon so ins Detail gehen an dieser Geschichte. Das eine ist, dass mit dieser Nackentransparenzmessung ja eigentlich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für Trisomie 21 oder so festgestellt wird. Und ich kenne unzählige Leute jetzt natürlich auch eher aus dem konservativ-christlichen Milieu, die das, es gibt viele, die das bewusst gar nicht machen, um auch gar nicht irgendwie das zu wissen oder in Versuchung zu kommen oder Ängste zu schüren oder was auch immer. Aber ich kenne mehrere Paare, die eine solche Messung vorgenommen haben und sich dann und bei denen es eine Wahrscheinlichkeit gab für ein Kind mit Behinderung oder mit einer genetischen Anomalie. Und die sich entschieden haben, nein, wir möchten dieses Kind zur Welt bringen und es aufziehen, egal wie es rauskommt, auf Deutsch gesagt, und die ein vollkommen gesundes Kind gekriegt haben. Und da muss man sich ja, also ich sag, das ist einfach eine Konsequenz dieser Dynamik, dass man dann aufgrund einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Schwangerschaft beendet. Ich breche nicht den Stab über Menschen, die zum Schluss kommen, wir haben die Fähigkeit und die Kräfte nicht, ein Kind aufzuziehen mit einer solchen Einschränkung und so, da bin ich der Letzte, der hier.
Ja, Manu, aber es geht mir gar nicht um diese einzelnen Menschen.
Ja,
es geht mir quasi so um die kulturelle Selbstverständlichkeit, die damit etabliert wird. Dass man das kritisieren kann, das finde ich verständlich. Und die Grenze, die ich jetzt ziehen würde zu, ich sage jetzt mal, einem rechten Christentum, wäre dann quasi zu sagen, aus meinen christlichen Überzeugungen muss das verboten sein, also fordere ich, dass das für die ganze Gesellschaft, für alle Menschen nicht mehr erlaubt ist.
Ja.
Und da würde ich die Grenze ziehen. Also man kann von mir aus als Individuum sagen, das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen möchte, und ich finde es nicht gut, dass es so selbstverständlich ist, dass ich diese Entscheidung treffen soll, ohne dass das für mich rechts oder irgendwie antifeministisch oder irgendwas ist. Aber sobald ich das für alle Gesellschaftsteilnehmer einfordere, finde ich es die Grenze überschritten bei diesem Punkt.
Ja. Ja, wir haben ja vor langer Zeit, ich glaube, das war sogar noch im Podcast Schall und Rauch, den wir ja dann eingestellt haben. Ich glaube, wir haben mal über den Marsch fürs Leben diskutiert, den es ja in der Schweiz auch gibt. Mhm. Und da habe ich mich ja sogar, oder da habe ich erzählt von auch mehrere bekannte Familien in meinem Umfeld, die sich da beteiligen, und ich wäre jetzt sehr vorsichtig, da mitzulaufen, weil sich da wirklich auch Gruppierungen und Haltungen drunter finden, die ich hochproblematisch finde, mit denen ich nicht identifiziert werden wollte. Aber ich habe da sehr viel Verständnis geäußert für Leute, die bei einem solchen Marsch mitmachen, die selbst Kinder haben mit Trisomie 21 und die erlebt haben, was es heißt, auf dem Spielplatz und wo auch immer, sich eigentlich ständig rechtfertigen zu müssen, dass man ein solches Kind überhaupt noch auf die Welt bringt. Und eigentlich ein Kind aufziehen müssen, unter dem Vorurteil sicher nicht aller, aber vieler, das zum Teil explizit geäußert, ja, aber warum habt ihr ein solches Kind gekriegt? Man kann das doch heute vorgängig feststellen und dann wegmachen, so. Und wenn du, also ich verstehe, wie man dazu kommt, einem solchen Marsch mitzulaufen oder auch eine sehr abtreibungskritische Haltung einzunehmen, wenn man das erlebt hat und eigentlich die Existenz seines behinderten oder eingeschränkten Kindes ständig rechtfertigen muss, weißt du? Ich würde immer noch sagen, dass dann eben eine konservativ restriktive Politik gerade nicht das beste Mittel wäre, um dem zu begegnen, aber ich habe Verständnis für Leute mit diesem Erfahrungshintergrund, weißt du?
Ja, bei mir ist wirklich ein Problem, dass, also es mag Leute geben, die da mitlaufen, die genau diese Motive haben, aber am Schluss entscheide ich mich halt dann doch, bei einem Marsch mitzulaufen, wo Babysärge in die Luft gehoben werden und wo ganz klar ist, oder, dass es dieses Recht, also dass sich das nicht quasi auf Verfahren bezieht, die kulturell eine Normalität erzeugen wollen, sondern dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ganz grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und da würde ich schon sagen, natürlich haben die im Rechtsstaat auch ein Recht zu demonstrieren, aber das ist jetzt für mich wirklich etwas, was ich nicht mittragen könnte und wo ich auch sagen würde, bitte keine christliche Vereinnahmung dieses Deals, dieser Idee, dieser politischen Radikalität. Also da wäre ich schon nicht mehr dabei.
Ja, habe ich ja auch gesagt, und auch gerade die aggressive Rhetorik ist, finde ich, hochproblematisch an der ganzen Sache, und eben die halt der Reflex, dass dann zu einem Gesetz und einer sogar hochgradig moralisch religiös aufgeladenen einem Urteil zu machen, das finde ich auch schwieriger. Aber genau.
Manu, vielleicht können wir an dieser Stelle ein bisschen abkürzen und weitergehen. Wir hatten ja letzte Woche eine tolle Podcast-Aufnahme mit Michelle, einer Kollegin, die hier arbeitet. Die hat auch einen Podcast, der heißt Reflex. Und da haben wir über, wie sollen wir das sagen, so quasi christlichen Radikalismus gesprochen. Ja. Und da ja einiges zugesagt. Vielleicht verweisen wir an dieser Stelle einfach auf dieses Podcast-Gespräch und gehen wirklich nochmal so enger auf das Politische ein. Also du sagst jetzt, oder, wenn ich es richtig verstehe, also unter diesem Christofaschismus, also dieser Bewegung, die einen christlichen Fundamentalismus dann mit so autoritären, ultranationalistischen Zielen verbindet und die sich auch stark antifeministisch zeigt, darin, also da gibt's ganz, ganz starke, wirkmächtige Tendenzen in den USA innerhalb evangelikaler, freikirchlicher Bewegungen. Und was davon würdest du jetzt sagen, beobachtest du auch in der Schweiz, und ist das ein Phänomen, ja, was besorgniserregend ist, oder ist das eher so, dass das eigentlich in unserer Kultur, in unserer Art von Demokratie und Gesellschaft gar nie wirklich wird Fuß fassen können? Was ist so deine erste Einschätzung?
Ich habe den Eindruck, dass es durchaus Beeinflussungen und Tendenzen gibt, auch hierzulande, würde aber sehr viel Wert darauf legen, dass die Dinge eben noch nicht so polarisiert und schwarz-weiß gezeichnet sind bei uns. Und deshalb würde ich doch auch dafür plädieren, eigentlich zu differenzieren und die Gesprächsbereitschaft und den Diskurs noch weitgehend offen zu halten. Also ich glaube, weißt du, ich glaube, wenn du es in den USA mit einem wirklichen Anhänger der Trump-Sekte zu tun hast, mit einem Trumpisten, evangelikalen Trumpisten, ich habe da schon Diskussionen auf Social Media geführt, da ist Hopfen und Malz verloren, das ist dann auch verschwendete Lebenszeit, oder man hat das Gefühl, die Leute sind in einer Art und Weise radikalisiert, dass ein Gespräch, zumindest wenn es nicht unter vier Augen physisch präsent stattfindet, eigentlich keine Hoffnung auf irgendeine Annäherung oder so oder irgendeine Veränderung hat. Und ich würde sagen, bei uns sind die Dinge doch sehr viel moderater und die Verbindungen oder die Übergänge sehr viel weicher. Es gibt ein sicher breites Segment, nicht nur im Evangelikalismus, das, abgesehen davon muss man sagen, Evangelikalismus ist nicht nur ein freikirchliches Phänomen, sondern das gibt's ja in Landeskirchen, in den reformierten Kirchen auch. Es gibt wirklich zutiefst von Stil, Sprache, Selbstverständnis her zutiefst evangelikale, reformierte Gemeinden, und es gibt natürlich im Katholizismus gibt es konservativ katholische Strömungen und hochreligiöse Gruppierungen, die auch so eine, sicher von Haus aus eine Neigung zu konservativen Positionen haben, mindestens in den letzten Jahrzehnten. Das war beim Evangelikalismus gar nicht immer so, muss man sagen, aber die letzten Jahrzehnte hat hier eine deutliche Verschiebung oder Vereindeutigung in Richtung konservativ und dann halt auch konservativ rechts gegeben. Und ich würde sehr dafür plädieren, einfach auch genau hinzuschauen. Man kann jetzt nicht den Stab brechen über allen möglichen Leuten, weil, keine Ahnung, weil der eine mal an einer Konferenz des anderen gesprochen hat oder weil die Jana Highholder ein Selfie gemacht hat mit Mark Joost, ist jetzt Mark Joost auch gleich ein Tradwife-Befürworter oder was auch immer, und der Johannes Hartl, der hat mit dem, weißt du, man muss differenzieren, um auch zu sehen, um den Leuten gerecht zu werden und auch da die Diskussion offen zu halten, wo es noch etwas zu gewinnen gibt in der Auseinandersetzung.
Ich bin da grundsätzlich bei dir, oder? Also so für mich wäre schon so ein Kriterium, ich weiß nicht, hast du dieses Bild auch gesehen? Trump im Oval Office, umgeben von lauter Pastoren und Pastorinnen, die ihn segnen, ihm die Hand auflegen und für ihn beten. Ein bisschen was hat's vom letzten Abendmahl, oder?
Ja.
Diese Szenerie. Sowas, glaube ich, ist in der Schweiz wirklich undenkbar. Also dass jede Bundesrätin, jeder Bundesrat gäbe sich der Lächerlichkeit preis, wenn er sowas machen würde, oder? Mit dieser Art von Inszenierung. Ich glaube, das ist schon klar. Auf der anderen Seite bin ich halt schon auch ein bisschen kritisch, weil ich sagen würde, Also weißt du, so dieses ewige Geflirte mit diesen Rechtsaußenpositionen, jetzt eben, wie sie Jana Highholder auch vertritt. Und wo ich auch sagen würde, wo man sich halt dann schon mit der Sache auch irgendwo gemein macht, wenn man an einer Konferenz aufeinander verweist, miteinander auftritt, sich positiv zueinander verhält etc. Wo ich schon denke, nein, da habt ihr eigentlich auch eine Verantwortung, da hat auch Johannes Hartl, finde ich, eine Verantwortung, zu sagen, dass das Unsinn ist und dass er das nicht teilt und kann sich nicht einfach darauf zurückziehen, dass er sagt, ja, ich äußere mich einfach über das, was mir wichtig ist und was ich gut finde. Ich sage gar nichts zu den anderen. Das finde ich dann irgendwo, ehrlich gesagt, so ein bisschen feige, weil dafür hat er mit seiner Reichweite, mit seinem Netzwerk einfach zu viel Einfluss. Ja. Also da finde ich schon, da muss man sich auch positionieren. Da ist dann vielleicht nicht immer die Lösung, dass man sagt, ja, wir sprechen zusammen und sind zusammen im Gespräch, weil politisch führt das Ganze ja irgendwo dann auch so zu einer Art Normalisierung und Salonfähigkeit von solchen Positionen. Ja, ja. Also, du merkst, ich bin da selbst mega in der Suchbewegung, oder? Weil auf der einen Seite finde ich es abschreckend, dass alles, was nicht der eigenen politischen Haltung entspricht und dann sogar noch irgendwie religiös geframed wird, gilt gleich als ultrakonservativ rechts, als etwas, was überhaupt nicht mehr salonfähig ist und was beschämt werden muss. Also wo man sagt, das ist eigentlich schon unmoralisch, oder? Und sollte endlich aus der Gesellschaft verschwinden. Also da bin ich überhaupt nicht für. Aber auf der anderen Seite dann auch so dieses, weißt du, so dieses fehlende Moment, wo man sagt, hey, Jana, das war jetzt echt einfach Unsinn, was du da über Migrationspolitik gesagt hast. Da bist du auch nicht informiert, da hast du jetzt echt wenig Ahnung gehabt. Sowas würde ich mir schon auch mal wünschen. Ja.
Also absolut, und da teile ich deine Intuitionen völlig. Ich bin immer wieder erschrocken in diesen Kreisen, in diesen eher rechtskonservativen christlichen Kreisen, wie klein das Abgrenzungsbedürfnis nach Ultrarechts ist. Und da macht man sich schon auch verdächtig. Und ich finde, das muss man ja auch ansprechen können. Da würde ich auch kein Blatt vor Mund nehmen. Also wenn Johannes Hartl nach London an eine Konferenz, diese ARC-Konferenz mit Jordan Peterson fährt und da auftritt, wo alle möglichen, auch Trumpisten und so weiter, sich die Klinke in die Hand geben, dann finde ich, muss man sich schon fragen, was macht er dort, und muss dann aber auch hinhören, was sagt er dort. Weißt du, ich kenne ja auch Leute, die dort waren und die jetzt, von denen ich weiß, die das sind absolute Gegner von Trump und eines jeden rechtspopulistischen Kurses, aber die da eingeladen wurden für einen Workshop oder so und vielleicht die Chance gesehen haben, sich irgendwie moderat einzubringen, keine Ahnung. Also man muss dann hinhören, aber dass Hartl und andere das Bedürfnis nicht haben, sich da abzugrenzen, oder gegen Kirk, dass man dann Charlie Kirk als Märtyrer der Meinungsfreiheit hochstilisiert und höchstens in einem Nebensatz, ja, ich war nicht mit allem einverstanden. Ja, also einer, der so rassistische und misogyne Statements raushaut im Wochentakt wie ein Charlie Kirk, da kann man doch dann nicht einfach in einem Nebensatz sagen, ich war auch nicht mit allem einverstanden. Also ich sehe das gleich und würde dann doch für Differenzierung plädieren, schon alleine aufgrund des Reflexionsniveaus und Bildungshintergrundes ist natürlich eine Jana Highholder oder eine Jasmin Neubauer ist nicht gleich Johannes Hartl und ist auch nicht gleich Leo Bicker oder wen man dann sonst nennen will. Weißt du, dass man da differenziert und zugleich sich traut, auch sehr pointiert entgegenzutreten.
Ja. Wo würdest du da die Grenze machen, oder? Weißt du, ich finde so beim Politischen bin ich immer recht einfach, ehrlich gesagt. Also da würde ich immer sagen, ja, ich glaube, ich würde die Grenze immer da ziehen, wo jemand Grundprinzipien des liberalen Rechtsstaats nicht respektiert, also wo sie finden, dass ihre religiösen Überzeugungen zu einem allgemeinen Gesetz werden müssen, weil Gott das so will. Das ist für mich ziemlich einfach. Aber es gibt ja so diese andere Ebene, wo Leute vermeintlich halt nur Content produzieren, halt nur Meinungen mal rauslassen, die man diskutieren kann. Wie würdest du es da sehen?
Ja, also zunächst, was du schon angetönt hast, ich würde mich wirklich, ich glaube, es ist fatal und nicht zielführend, wenn man jegliche konservativ-politische Positionierung sofort in eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Ecke schiebt. Und jeder, der sich irgendwie kritisch im Blick auf Migrationspolitik äußert und den Verdacht hegt, dass man vielleicht mit dem aktuellen Aufkommen an Geflüchteten nicht mehr zurechtkommt, oder jeder, der sich familienethisch und familienpolitisch so äußert, dass er findet, die klassischen Familien und das traditionelle Familienmodell gerät irgendwie unter die Räder oder wird steuerlich benachteiligt oder was auch immer, dass man sagt, das sind doch konservative Positionen, die man zwar vielleicht nicht teilen muss, aber die man dann nicht gerade in irgendeine rechtspopulistische Ecke schieben sollte. Für mich ist schon die Grenze dort auch erreicht, wo man Menschen ihr Lebensrecht oder die Gleichwertigkeit und ihres Lebensentwurfs abspricht, oder dort, wo man wirklich nachweislich Narrativen aufsetzt, die auch historisch so viel Unheil angerichtet haben, dass man einfach entschieden entgegentreten muss. Also weißt du, ich sage jetzt...
Also ich fasse mal zusammen, du sagst eigentlich Diskriminierung, oder? Und wer für dich so eine Grenze?
Ja.
Also eine Diskriminierung von Personengruppen und dann aber auch so nicht lernen aus der eigenen Geschichte und den Fallstricken, die sich in dieser eigenen Geschichte zeigen.
Ja, und genau, und die weißt du, die im Blick, wir hatten das bei Corona mit diesen Verschwörungstheorien, und dann bei Charlie Kirk kam das nochmal auf. Es gibt zum Beispiel diese Idee des Bevölkerungsaustausches, das nachweislich eine rechtspopulistische Erklärung ist, um Menschen mit Migrationshintergrund zu verurteilen und Angst zu schüren vor einer islamischen Übernahme Europas und so weiter. Das hat ekelhafte Wurzeln im Nationalsozialismus und ist auch empirisch komplett absurd, führt aber dazu, dass Ängste geschürt werden und Menschen, das letztlich kann man sagen, was der Rückhalt, der in den USA diese ICE-Behörden haben, die lateinamerikanische Bewohner der USA von den Straßen zerren und Familien auseinanderreißen, und viele finden, ja, das muss passieren, das ist richtig so, dass der Rückhalt verdankt sich solchen Narrativen, dass man diese Geschichte verbreitet und glaubt, wir werden hier ersetzt durch Migrantinnen und so weiter. Wenn man solchen Narrativen aufsitzt, finde ich, da muss man entschieden entgegentreten. Ja. Oder eben, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, als ich einmal in einer Predigt von Leo Bicker widerstanden bin, wo ich das Gefühl habe, da hat er queeren Menschen nicht nur einen Bärendienst erwiesen, sondern sie wirklich in einer Art und Weise auch verurteilt und unglaublich unreflektiert abgeschossen, wo ich dachte, da muss man jetzt entgegentreten.
Ja. Ja, ich glaube, für mich selbst wäre es eher etwas, was ich so mit einem positiven Kriterium, weißt du, definieren könnte, also wo da die Grenze ist. Wenn ich mich so an diesen, ja, vielleicht fast Grundlagentext aus der Bibel orientiere, also diesen Römer 13, oder, wo das Verhältnis zur staatlichen Gewalt ausgeführt wird, dann schlägt er einerseits eine ungeheure Naivität entgegen, oder? Also wir sollen quasi die staatliche Obrigkeit akzeptieren, denn die ist von Gott angeordnet. Und wer sich ihr widersetzt, widerstrebt Gottes Anordnung. Das ist etwas, damit habe ich wirklich Mühe, finde ich echt schwierig. Aber wenn es dann darum geht, was bedeutet das jetzt für Christinnen und Christen? Also was haben die zu tun in dieser Welt? Dann bin ich wieder ganz nahe beim Text, da heißt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, also es ist eigentlich noch crazy, oder? Er bezieht sich auf Dekalog, aber führt dann nicht mal alles aus, oder? Sondern sagt so, ja, also diese ganzen Gebote da, ja, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das finde ich, ist ein super gutes Kriterium, nicht nur, weißt du, für Inhalte, weil was Liebe dann inhaltlich bedeutet, das ist gar nicht so einfach manchmal.
Ja.
Aber man kann sich ja schon fragen, du, wenn wir jetzt Babysärge durch die Stadt tragen, ist das dann ein glänzendes Beispiel für Gottes Liebe und meine Nächstenliebe, die ich daraus leben will oder eher nicht? Und das bringt mich halt dann so an einen Punkt, von mir aus können sich Christinnen und Christen zu allem äußern. Ich finde es immer dann am plausibelsten, wenn sie das tun, weil sie irgendwo einen direkten Erfahrungszusammenhang haben. Also weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel im Café für Geflüchtete arbeitest in der Kirchgemeinde, zum Beispiel ehrenamtlich dich da engagierst und du hast da Kontakte, du lernst da Geschichten kennen, du lernst da Menschen kennen und du bringst das ein in eine Diskussion, in eine gesellschaftliche Debatte oder von mir aus dann auch wirklich in einen politischen Kampf auch irgendwo, dann finde ich, ist das mega plausibel und das ist gut. Kritisch werde ich da, wo solche Megatheorien oder solche, du hast vorhin gesagt, Verschwörungstheorien oder wie der große Austausch oder irgendwie sowas an die Stelle tritt von dem, was ich selbst erlebt habe, worüber ich selbst sprechen kann.
Ja.
Weil ich glaube, die sind eigentlich immer letztendlich in Konkurrenz zum Evangelium. Also sobald du so eine Megatheorie hast, dann ist das oder auch ein richtiger Nationalismus, wo du quasi sagst, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Also das ist ja so diese US-amerikanische Idee, oder? Die Stadt am Hügel. Das ist doch letztendlich alles, also jetzt aus einer theologischen Perspektive gesprochen, ist das eigentlich nichts anderes als Blasphemie. Weil du setzt da etwas an die Stelle des Heiligen, was total irdisch ist, was ganz genau mit deinen Interessen, mit deinem Sicherheitsbedürfnis zu tun hat und taufst das dann quasi fromm. Aber da wäre für mich wirklich dann die ganze Glaubwürdigkeit verspielt. Hingegen können von mir aus Christinnen und Christen sich wirklich einbringen und auch dezidiert einbringen, wo sie sagen, ja, aber hey, ich habe da etwas Konkretes erlebt mit Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Und das sollen sie erzählen können und da sollen ihre Argumente auch gelten.
Ja, das leuchtet mir eigentlich total ein und ich würde auch sagen, dieser Erfahrungshintergrund jetzt auch für die großen christlichen Kirchen in der Schweiz, die Reformierten, die Katholiken, die an vielen Orten auch durch ihre Werke und ihren diakonischen Einsatz und so weiter an vielen Orten wirksam sind und mit vielen verschiedenen Menschen auch zu tun haben, dass sie diese Erfahrungen auch einbringen und dass diese Erfahrungen auch zu politischen Haltungen und Überzeugungen führen. Das finde ich etwas völlig Natürliches und Naheliegendes und das ist ja dann eben erfahrungsgesättigt und nicht so sehr dieser Gestus von, weil ich Christ bin, weiß ich, was richtig und falsch ist und was quasi der Wille Gottes ist und das ist die einzig gültige und satisfaktionsfähige politische Position, sondern da man kommt aus Erfahrungen her. Ich finde dort einfach dieses gemeinschaftliche Motiv noch wichtig. Weißt du, dass man diese Überzeugungen und diese Erfahrungen abgleicht mit Erfahrungen anderer, damit es nicht so auf diese anekdotische Evidenz hinausläuft. Weißt du,
das kann ich gut verstehen.
Dann hat der eine hat eine Geschichte mit einem Nachbarn mit Migrationshintergrund und was die mit dieser Familie und wie die da die Kinder und wie da die Frauen und so und dann werden so einzelne Geschichten oder ein Lehrer erzählt, das und das hat er mit einem türkischen Jungen erlebt und so und da gibt's ja wirklich, da gibt's in alle Richtungen Geschichten, die empören. und die man dann nicht einfach als, weißt du, die man nicht einfach als Erfahrungshintergrund dann zur Grundlage politischer Meinungsbildung machen sollte.
Ja, nein, das kann ich mega gut verstehen, oder? Weil das wäre dann immer in der Gefahr, dass du solche Erlebnisse auch instrumentalisierst oder quasi nur als Bebilderung brauchst für etwas, was du eh schon erzählen wolltest. Ja. Aber das finde ich eigentlich gerade die Stärke von Kirche, oder? Also die setzt sich ja eigentlich zusammen aus ganz unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Überzeugungen und die diskutieren dann zusammen und die bringen ihre Erfahrungen ein und das, was dann dabei rauskommt, ist eben nicht nur anekdotische Evidenz von Max Müller, sondern das Ganze hat eine Diskussion durchgemacht. Also da kommt etwas raus, was eben nicht nur Max Müller für sich erlebt und gedeutet hat. Ja. Und das finde ich eigentlich eine Stärke. Ich selbst merke halt, dass ich es sehr, sehr viel glaubwürdiger finde, wenn Kirche sich zum Beispiel zu einem Thema wie Migration äußert, wenn sie das tut und dabei darauf verweist, was sie für ein Wissen hat, dadurch, dass sie zum Beispiel Seelsorge leistet in Bundesasylzentren, dass sie Kirchgemeinden hat, die mit Menschen mit Migrationshintergrund zusammenarbeiten, als wenn sie jetzt einfach die Geschichte zum Beispiel des barmherzigen Samariters nochmal in andere Worte gießen und wiedergeben. Oder das ist dann für mich so etwas moralistisch und blutleer und das brauche ich nicht unbedingt, weil ich da denke, ja, aber geil, das musst du dann auch erst noch adaptieren. Aber das andere, denke ich so, das sind so Informationen aus der ersten Hand, die andere einfach nicht haben. Und da bringt das wirklich einen Mehrwert ein, den ich wichtig finde. Und das Zweite, wo ich schon auch mir wirklich kirchliche Stimmen wünsche, aber übrigens gar nicht nur von Kirchen, auch von Parteien, ist an dem Punkt, wo man sagt, ja, aber wir haben doch eine Erfahrung mit einem Thema gemacht, auf das wir zurückblicken können. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, oder wenn's darum geht, Trump-Administration, die wirklich mit religiösen Symbolik überschießend spielt und quasi alles taufen lässt, was der macht, könnte man sagen, nein, Leute, es gibt gute Gründe, warum wir den säkularen Staat gut finden, so wie er ist. Wir haben da eine ganz, ganz leidvolle Lerngeschichte hinter uns. Und es ist keine Option, dahinter wieder zurückzuwollen. Das finde ich auch sehr, sehr glaubwürdig. Ja. Und an letzter Stelle vielleicht halt schon auch, dass religiöse Menschen immer auch die Möglichkeit haben, dass sie etwas nicht immer in Forderungen eines Parteiprogramms oder in einen Maßnahmekatalog verpacken müssen, sondern auch ganz schlicht für etwas beten können. Mhm. Also das finde ich eigentlich eine ganz, ganz wichtige politische Möglichkeit, das Gebet. Und zwar nicht, weil ich denke, dass das dann Trump umstimmt und ihm irgendein Geist in der Nacht erscheint, sondern weil das sowas wie eine eigene Widerstandskraft wachhält. Ja. Man kann so schnell defätistisch werden, die Hoffnung aufgeben und sagen, ja, aber alles, was wir hier tun, ändert ja eh nichts. Wozu sollen wir uns Mühe geben und Aludosen recyceln, wenn die eine Kampfdrohne nach der anderen bauen und einen CO2-Ausstoß produzieren mit ihren Kriegen, der mit unserem Privatkonsum überhaupt nichts mehr zu tun hat, oder? Dann kann man schnell die Hoffnung aufgeben und sagen, ja, was soll das alles? Und da finde ich halt schon, dass der christliche Glaube, aber nicht nur der christliche Glaube, überhaupt religiöser Glaube, religiöse Hoffnung eine ungeheure Kraft hat, dem Widerstand zu leisten.
Ja, weil der Glaube quasi ein Statement macht oder einen weiteren Horizont offen hält, weil er die Überzeugung nährt, dass die Machtspiele der ganz großen und die teilweise auch eklatanten Ungerechtigkeiten, die auf politischer, geopolitischer Ebene spielen, dass das nicht die ganze Geschichte ist.
Ja, also ich glaube halt, oder wir haben uns so angewöhnt, immer irgendwie zu sagen, ja, in unserer Mitte steht Jesus. Aber das ist natürlich viel zu einfach. Nein, es geht gar nicht so sehr um Jesus. Es geht ja um Jesus Christus und das bedeutet irgendwo auch alles, was wir wahrnehmen, womit wir strugglen, aus einer eschatologischen Brille zu sehen. Also, dass wir sagen, hey, wie das Spiel ausgeht, ist noch nicht klar. Es ist noch nicht erschienen, wer wir sein werden. Also da ist noch ganz, ganz viel möglich. Und wir glauben, dass da ein Gott ist, der sein Reich in diese Welt bringt. Das bedeutet einerseits, ich selbst muss nicht der Fundamentalist werden, der das über Präsidialdekrete durchsetzen will. Aber andererseits bedeutet es auch, ich werde nie an den Punkt kommen, wo ich keine Hoffnung mehr habe. Weil auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn alles anders läuft, auch wenn ich Angst habe, habe ich doch immer die Möglichkeit, mich an diese Zusage zu halten, dass Gottes Reich kommt. Mhm. Und das finde ich halt, weißt du, so in einer Politik, wo man quasi sagt, float the zone with shit oder wie auch immer, wo nur noch Scheiße auf dich reinprasselt und du wirklich das Gefühl hast, alles geht vor die Hunde, finde ich das einfach ein ganz, ganz starkes Gegenmedikament gegen diesen Unsinn.
Ja, das ist, ich finde das ein gutes Schlusswort, auch wenn mir jetzt an der Stelle vielleicht gerade klar geworden ist, warum mich die Instrumentalisierung von Religion oder vor allem die Instrumentalisierung des Christentums für politisch widerwärtige Zwecke, warum die mich persönlich so sehr angeht und viel mehr, als wenn es einfach im Namen eines platten Nationalismus oder im Namen eines egomanischen Autokraten geschieht, wenn hier noch Jesus davor steht und Glaube und Christentum davor steht, dann geht mir das viel, viel näher. Und vielleicht liegt es gerade daran, dass eigentlich da, wo ich überhaupt noch das letzte Quäntchen Hoffnung daraus ziehe, dass die Geschichte auch ein gutes Ende nehmen kann oder die Hoffnung, dass nicht die verdorbenen Machtspiele dieser Welt das letzte Wort haben, sondern dass es wirklich eine Kraft gibt, die Kraft der Liebe, der Menschenliebe, die auch am Schluss noch einmal all diese politischen Ränkespiele übertrumpfen kann, und zwar nicht mit Gewalt, sondern mit innerer Überzeugung, dass diese Hoffnung, die kommt von mir aus dem Glauben, und jetzt wird im Namen dieses Glaubens und mit denselben Labeln wird jetzt eigentlich das Gegenteil dieser Hoffnung portiert, wird jetzt menschenverachtende Politik gemacht, und das unterläuft für mich quasi die Quelle der Hoffnung und der Kraft, die ich noch habe, dem etwas entgegenzusetzen. Das ist vielleicht der Punkt, warum mich das so angeht, weißt du?
Ja, und ich glaube, da dürfen wir nicht zu schnell die Hoffnung aufgeben, weil ich wirklich denke, dass das gar nicht so ist, dass alles einfach den Bach runtergeht und immer schlechter wird. Also wir haben uns irgendwie angewöhnt, uns diese Geschichte so zu erzählen. Aber es gibt auch unglaublich vieles, was besser wird und was gut läuft und was on the long run sich durchsetzen wird. Also da bin ich wirklich davon überzeugt. Und dass uns solche Fehlentwicklungen so nahe gehen und dass wir darüber erschrecken und das furchtbar finden und Angst haben davor und das nicht wollen, ist eigentlich schon ein positives Zeichen für sich, dass es uns eben nicht egal ist, wenn Unrecht geschieht, auch wenn das tausende Kilometer von uns weg ist, sondern dass wir uns davon berühren lassen und sagen, dass wir uns nicht wünschen, dass die Welt so läuft. Ich glaube, das ist letztendlich etwas Gutes. Das hat eine Kraft. Wir dürfen das nur nicht dadurch ausspielen lassen, dass wir uns ständig einreden, dass man da ja eh nichts ändern kann, dass da eh nichts besser wird, dass die Mächtigen immer böse sein werden. Und so. Das sind Dinge, die uns letztendlich dazu bringen, dass wir aufgeben und unseren Impact, den wir haben könnten, dann nicht mehr bringen. Und dann hat sagen, ja gut, dann schmeiße ich aber die Aludose gleich ins Altpapier, spielt alles keine Rolle mehr, oder? Also was, so ein bisschen so. Und ich glaube wirklich, das ist eine der größten, vielleicht geistlichen Herausforderungen, im tiefsten Kern optimistisch zu bleiben. Und ich meine damit nicht so ein Optimismus wie, ja, komm schon, alles gut, oder irgendwie so, was ist dieses Unbeteiligte, dieses gar nicht mehr hinschauen, sondern nein, hinschauen, aber halt dann nicht sagen, dass sich das im Oval Office entscheiden wird, sondern wirklich sagen, darüber, auch darüber wird der liebe Gott das letzte Wort haben. Also für mich selbst ist das wirklich etwas, wo ich merke, dass ich, weißt du, ohne in so eine Gerechtigkeit zu verfallen, wo ich sage, ja, der Trump wird seine Quittung kriegen, so meine ich das gar nicht. Mm. Aber dass ich wirklich denke, okay, diesen ganzen Blödsinn, den ich da sehe, das, was mir Angst macht, das muss ich nicht nur einfach mit mir selbst herumtragen und damit klarkommen. Ich kann auch sagen, lieber Gott, ich weiß nicht wie, aber Geld, damit wirst du auch fertig. Und das ist für mich etwas, was mich als politisches Wesen am Leben hält.
Ja, ja. Ach schön. Stefan, ich finde das ein gutes Schlusswort. Durchaus eben hoffnungsvoll auch. Und ich hoffe, du hast noch ein paar fröhliche Sachen vor in dieser Woche. Es ist ja Montag.
Ja, natürlich.
Heute. Und wir sehen uns, ja. Wir sehen uns ja morgen sowieso wieder.
Genau, morgen werden wir zusammensitzen. Wir haben jetzt da 2 Tage den Rat im Haus. Da gibt's Strategie-Workshops, Sitzungen etc. Wir werden dann Freitag und Samstag zusammen in Zürich unterwegs sein, werden da über Glaubenskurse und über Kommunikation von christlichen Inhalten sprechen. Darauf freue ich mich auch. Und als Empfehlung noch in der Zwischenzeit, bis dann nächster Podcast kommt, aber könnt ihr diesen Podcast bei Reflex, so heißt der Podcast, nachhören. Da sind Manu und ich zu Gast. Der müsste jetzt eigentlich online sein. Und wir sprechen darüber, wie radikal eigentlich Kirche und Glaube sind und sein sollten. Und ich habe noch einen Blogbeitrag geschrieben, warum Kirche politisch spricht. Den findet ihr auf eks-eers.ch. Und euch allen wünsche ich eine wunderbare Woche, bis wir uns wieder hören. Gebt euch Sorge, bürt euch Gott. Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.